viel Spaß beim nächsten Podcast.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einleitung.
Oh, warte. Apropos Einleitung.
Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas.
Sehr schön. Hallo Leipzig. Das wollte ich unbedingt sagen. Es freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen mit dem Mama Talk Podcast. Hi erstmal für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Mella. Ich hoste den Mama Talk Podcast. Ich bin aber auch Mama eines Einjährigen. Ich bin Ärztin, ich bin Scheidungskind, ich bin Feministin und so vieles mehr. Und ja, das macht doch einfach den Male Einblicke zusammen mit meinem Partner Felix in unsere gemeinsame Elternschaft, der heute, wie gesagt, leider nicht dabei sein kann. Es kam das richtige Leben dazwischen, er liegt mit Magen-Darm zu Hause. Aber es soll uns nicht davon abhalten, dass ich eine hochkarätige Zweitbesetzung mitgebracht habe, meinen lieben Sascha.
Das ist sehr nett mit dem hochkarätig. Also ich bin tatsächlich hochkarätig, ist mir vorhin auch erstmal bewusst geworden, weil ich dreifach qualifiziert bin, hier bei dir heute zum Gast sein zu dürfen. Erstens, ich habe Pädagogik studiert. Ich lasse das an unpassenden Stellen hin und wieder mal fallen. Dann, ja, ich bin Podcast-Producer, kann man so sagen. Ne? Ich begleite den Mama Talk schon lange, aber eher so hinter den Kulissen. Bin aber auch, und das ist eigentlich meine wichtigste Qualifikation an der Stelle, dreifacher Familienvater. Ich habe 3 Söhne im Alter von 12 bis 15.
Passt perfekt. Es soll heute darum gehen, Expectation versus Reality, was das so mitbringt in der Elternschaft. Tja, und ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wir die Anfrage von Leipzig Lausch bekommen haben. Ich glaube, das war irgendwie letztes Jahr im Herbst und Sascha kam auf mich zu. Hey, wäre das nicht was für euch? Da könntet ihr ein schönes Weekend-Getaway ohne Kind machen. Tja, jetzt sitze ich hier ganz alleine. Ich bin 7 Stunden am Zug fahren dann heute insgesamt. Mann zu Hause mit Magen-Darm, mit Kind, mit Oma. Und Sascha musste heute früh spontan einspringen. Also heute früh kam diese Nachfrage, Sascha, bitte, kannst du einspringen?
Ich freue mich ja, aber ich habe nichts damit zu tun, dass Felix jetzt ein bisschen Magen-Darm-Probleme hat. Ja. Ne? Also so weit würde ich nicht gehen.
Sind einfach die Kita-Keime. Und ich glaube, man kann das hier hinten auch schon mal ganz schön sehen, Expectation versus Reality. Ich glaube, alle, die Eltern sind, kennen diesen Moment. Es gibt diese Fotobuchmomente, zum Beispiel, wie das da gerade war mit dem Bild.
Soll ich nochmal zurück?
Ja, bitte noch einmal zurück.
Achso, für die, die nur zuhören und jetzt leider nicht die visuelle Komponente hier haben. Wir haben im Hintergrund eine fancy Geschichte namens Dia Show. Ich drücke auf einen Knopf und ein Foto erscheint.
Genau, also das beste Beispiel hier einfach Happy Family im Tulpenfeld, total harmonisch. Und versus, ja, wie der Alltag einfach wirklich ist. Diejenigen, die Eltern sind, die wissen es. Man ist einfach 24/7 fremdbestimmt. Man macht sich zum Dödel. Und ja, genau, darum soll es heute gehen. Und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und dabei seid.
Wolltest du loslegen mit deiner ersten Expectation?
Ich wollte dich überhaupt mal fragen. Wie gesagt, mein Kleiner ist 1,5. Ich habe das alles noch im Kopf. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, kann ich schon. Bei mir ist das speziell aber noch ein bisschen was anderes, weil wir diese Phase, wo man Bücher schmökert, wo man sich intensiv darauf vorbereitet, nicht so haben machen können, wie man das vielleicht in anderen Beziehungen machen kann, da das Kind uns nicht zugeflogen kam, sage ich mal so. Und wir dann schon sehr glücklich waren, einen Punkt erreicht zu haben, wo dann auch ein Kind tatsächlich irgendwann mal kam, man sich aber wenig damit beschäftigt hat und erlaubt hat, über die Zeit danach nachzudenken, weil das halt alles nicht immer mit Wunsch und Wirklichkeit so gut zusammenpasst. Ne? Von daher habe ich mich nicht viel damit beschäftigt, aber nachdem ich 3 Söhne mit einem vergleichbaren genetischen Material und einem vergleichbaren Umfeld nicht in die Welt gesetzt habe, das ist falsch, aber mit daran beteiligt gewesen bin, diese in die Welt zu setzen und auch zu betreuen und die so komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind und das irgendwie gefühlt schon von Anfang an, bin ich der Meinung, dass die Gene dann doch eine größere Rolle spielen, als ich das irgendwie seinerzeit gedacht habe, was nicht bedeutet, dass das so ist, aber das ist einfach mein Erfahrungswert an der Stelle. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Also ich bin ja Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ich kann nur bestätigen, du hast das Thema angesprochen, Kinderwunsch ist nicht für alle leicht. Also erstmal danke fürs Teilen, ich kann das total nachempfinden. Mehr Menschen, als man denkt, sind davon betroffen. Ich habe auch im persönlichen Umfeld total viele FreundInnen, die dieses Thema auch hinter sich haben. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man vielleicht auch ein bisschen dann in die Elternschaft reingeht, ohne sich vielleicht großartig vorzubereiten. Mein Mann ist davon ausgegangen, dass wir klassischerweise ein Anfängerbaby bekommen, was durchschläft von Anfang an.
Anfängerbaby?
Ja, was einfach easygoing ist. Und so war mein Mann auch eingestellt.
Also, Spoiler? Nein?
Nein, nein, Spoiler, nein, es hat sich leider nicht erfüllt. Unser Kind hat auch Wutanfälle, seit er 10 Monate alt ist. Es hat sehr früh angefangen, er ist auch sehr gefühlsstark, sagt man in diesen Worten. Die ersten 4 bis 5 Monate waren entspannt, da hat er gut geschlafen und dann ist alles andere eingetreten von Schlafmangel, wie man es sich klassischerweise vorstellt. Aber ich würde sagen, wir hatten trotzdem eine mega gute Basis als Eltern im verflixten 7. Jahr, als wir Eltern geworden sind.
Aber geschadet hat es euch nicht?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir mussten viel dran arbeiten, aber worauf ich hinaus wollte, wir haben tatsächlich auch davor ja schon die Grundsteine für diese gute Beziehungsbasis gelegt gehabt. Also ich habe ja angekündigt, ich bin Feministin, da fallen dann Wörter wie Mental Load, Care-Arbeit. Ich bin auch Scheidungskind, weil damals meine Eltern sich aufgrund dieser Themen getrennt haben, hatte ich diese Themen schon früh auf dem Schirm, was es uns halt leichter gemacht hat, schon mit dieser stabilen Basis in Elternschaft zu gehen. Und wie vielleicht manche wissen, die Trennungsrate im ersten Babyjahr bei Eltern ist am allerhöchsten überhaupt. Also dieses verflixte 7. Jahr ist eher so ein bisschen vielleicht Pseudo. Tatsächlich sagt die Statistik, im ersten Babyjahr trennen sich Paare am häufigsten. Mhm. Und das haben wir geschafft.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das habe ich auch geschafft, aber wir fahren so das Wechselmodell. Das hat für die Scheidungskinder, die wir dann auch haben, wage ich zu behaupten, relativ gut funktioniert bis hierhin.
Was sind so Erwartungshaltungen? Was sind Annahmen? Was sind vielleicht auch Vorurteile, die Eltern auf dem Weg zum Elternwerden begleiten?
Ja.
Einer der Sätze passt nämlich sehr gut dazu, was du erzählt hast. Ein Baby schweißt Eltern noch mehr zusammen. Wir haben jetzt schon gehört, bei dir hat es vielleicht dann nach einigen Jahren...
Jein, also ja und nein.
Wie würdest du es sagen? Ja, erzähl gerne.
Ich würde sagen, es kommt drauf an, wie immer. Ne? Aber es ist schon so, du bist plötzlich ein Team. Ne? Ein Team mit einem klaren, selben Ziel. Nämlich dieses kleine Wesen, was plötzlich in dein Leben getreten ist. Oder die kleine Wesen dann irgendwann... maximal gut zu betreuen und zu lieben und für die da zu sein. Und das ist das erklärte Ziel, was du in der perfekten Welt, das ist ja, ne, aber es ist dann häufig dann hoffentlich so, wo du dran auch dran arbeitest und bereit bist, auch in Anführungszeichen oder auch in Ausrufezeichen, je nachdem, Opfer zu bringen.
Ja, total. Ich muss sagen, wir mussten auch extrem daran arbeiten, uns nicht als Paar aus den Augen zu verlieren. Also das ist vielleicht auch einer der größten eines der größten Learnings, was ich persönlich hatte, einfach diese 24/7 Fremdbestimmung. Es ist plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Man kann sich das einfach vorher nicht vorstellen. Es hängt natürlich auch extrem von dem Charakter des Babys ab. Aber ja, es ist einfach so, dass du vor allem auch als Mutter extrem eingebunden bist. Ich hatte, wie gesagt, einen feministischen Ansatz. Ich wollte am liebsten die Elternzeit 50-50 aufteilen. Ich wollte danach wieder in meinen Klinikjob als Ärztin einsteigen. Plötzlich stand ich da. Ich habe sowieso extrem lange gestillt. Ich stille übrigens auch immer noch. Und ja.
Ein bisschen lange, ne?
Findest du?
Ja, gefühlt. Was, wie alt?
Eineinhalb.
Eineinhalb? Ja.
Wäre auch wieder einer der Mythen, den wir hier begegnen. Denn... ist super interessant, wenn wir jetzt schon beim Thema Stillen sind. Das wäre auch einer der nächsten Mythen, die wir mitgebracht haben. Stilldemenz. kann ich ein Lied von singen. Aber nur, um das kurz nochmal aufzugreifen. Wenn man international Menschen befragt, in welchem Alter Kinder abgestillt sein sollten, scheiden sich die Geister extrem im Vergleich jetzt zu Deutschland zum Beispiel. Mhm. Da, glaube ich, ist es gut, wenn Kinder bis zum ersten Geburtstag gestillt werden, ist auf jeden Fall auch eine WHO-Empfehlung. Aber das internationale Abstillalter liegt eher beim 4. Geburtstag. Und ja, Krass. Man kann einfach die medizinischen Fakten und Vorteile diesbezüglich gar nicht vernachlässigen.
Ja.
Ja, ja. Nee, aber du hast recht. Ich bin bereit dafür. Aber es ist eine Stillbeziehung, muss ich sagen. Und mein Kind ist leider noch nicht bereit dafür.
Ja. Wenn du jetzt von dem Thema Stilldemenz redest, inwieweit ist denn dein Mann auch davon betroffen, der heute leider nicht hier sein kann?
Ja, spannender Punkt. Wir könnten uns die Klinke in die Hand geben, was Wortfindungsstörungen angeht leider und auch Neuworterfindungen. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich hatte dir vorhin, glaube ich, ein Beispiel gesagt, wo ich mir einen abgebrochen habe. Zum Beispiel Trecker fahren. Wenn man dann so plötzlich lässig Fecker traren oder irgendwas sagt, weil man so in dieser Gehirnumwandlung ist, da gibt es tatsächlich auch neurophysiologische Studien dazu, Stichwort Muttertät oder Vatertät. In der Schwangerschaft fängt es bei den Frauen auch schon an, dass die Gehirnsubstanz abbaut und sich plötzlich komplett neu strukturiert. Also die wird in dem Sinne dichter und es finden viel mehr synaptische Verbindungen statt, um sich auf diese komplett neue Phase und Identitätsfindung einer Frau einzustellen. Also es ist super, super krass. Und dann gibt es halt so, ja, ich sag mal abfällige Begriffe wie diese Stilldemenz oder wir sagen, ich sag zum Beispiel auch oft Mombrain. Sorry, mein Mombrain war das wieder, weil ich einfach so vergesslich geworden bin, weil ich mich halt noch in der Phase befinde. Und Felix ist auch in der Phase, was ich total cool finde, weil wenn Väter viel Zeit in dieser Kernfamilie verbringen, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft extrem nah dran sind, vielleicht mehr Elternzeit auch zu Hause verbringen, dann setzt diese Vatertät auch bei den Vätern ein. Und ja, das ist bei Felix auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du dich irgendwie noch an die Phase erinnern kannst.
Die hat mich zu nachhaltig geprägt, anscheinend nicht, nee. Aber was wirklich so ist, weil du hast ja ein Kind, ich habe drei Kinder. Was ich wirklich festgestellt habe, ist, und das ist, glaube ich, hirnphysiologisch auch nachvollziehbar, dass wenn du Erfahrungen zum ersten Mal machst in deinem Leben, die deutlich einprägsamer sind und sich deutlich besser erinnern lassen, was übrigens auch der Hintergrund ist, wenn man älter wird, hat man das Gefühl, die Zeit vergeht immer schneller. Das liegt unter anderem auch daran, dass man immer, wenn man älter wird, weniger neue prägende Erlebnisse hat. Und somit ist es in der Rückschau, erinnert es sich dann deutlich schneller, während sich die Jugendphase sehr lange so hinzieht in der Rückschau, weil du so vieles Neues zum ersten Mal erlebst. So. Und da den Bogen zu spannen, ich kann mich noch gut an Details vom ersten Kind erinnern, beim zweiten wird schon ein bisschen verwaschener, das dritte, sagt man, lief dann so mit. Und es ist in der Erinnerung so, es ist nicht in der Praxis so. Ne? Es ist nicht in der Praxis, aber in der Erinnerung ist es wirklich so. Was ein bisschen fies ist, weil irgendwann wollen die Kinder ja auch mal Geschichten von früher hören und du kannst dann irgendwie nur die Geschichten des Erstgeborenen wiedergeben. Ja, die anderen fühlen sich deswegen vielleicht weniger geliebt, verständlicherweise, aber es ist ja nicht so. Ne? Es ist einfach nur das verdammte Gehirn.
Ja, ja. Was ich aber besonders schön dran finde, dass wir zwei heute hier so spontan sitzen, ist, dass ich endlich auch mal einen Papa als Gast habe. Also ich interviewe ja oft ganz spannende Frauen, die ein Business gegründet haben, die in irgendeiner anderen Form selbstständig sind, die alleinerziehend sind. Der Mama Talk Podcast steht auch total für Diversität. Aber Papas waren bislang selten vertreten, deswegen freue ich mich so. Und dazu hast du auch noch ältere Kinder, weil momentan dreht sich alles viel um das Kleinkindalter.
Naja, das ist ja beim Podcast auch so. Ne? Du gibst ja authentische Einblicke. Das fällt mir die Diashow ein. Ich sollte mal einen weitermachen oder zwei.
Oh ja. Ja, sehr schön. Noch eine ganz, ganz kleine
Babyphase auf der Wiese, hier. Ne? Ja. Schön da am Liegen, das nur am Rande. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe den Faden verloren.
Nee, dass ich mich freue, dass du als Papa heute hier dabei
richtig,
bist.
Richtig, du hast dich gefreut, mich zu sehen.
Das auch. Und ich wollte auch ein bisschen nochmal in der Chronologie zurückgehen, vielleicht zu dem Thema Geburt. Das ist ja tatsächlich als Geburtshelferin so mein Steckenpferd. Weil da haben sich bei mir auch komplett, da haben sich einfach Extreme eröffnet in meiner Vorstellung versus Realität. Denn ich zum Beispiel wollte gerne eine Hausgeburt haben.
Ja.
Und am Ende war ich im Kreißsaal gelandet nach Medikamenten, PDA.
Ich
Kannst du noch irgendwas davon teilen von der anderen Seite? Hast du Erinnerungen vielleicht an die erste Geburt?
Habe ich, aber ich fühle mich dazu überhaupt nicht berufen. Ich war jedes Mal dabei, jede Geburt war anders, jede Geburt war speziell. Und ich habe da so einen riesen Respekt einfach vor. Habe ich noch nicht mal eine Meinung zu.
Okay, aber Hochachtung höre ich raus.
Komplett, komplett.
Sehr schön, vielen Dank. Okay, wie ging es weiter? Wochenbett? Stillthema.
Expectations, ne? Das ist ja auch wieder das. Was kann daran so schwierig sein? Du nimmst ein Kind, dockst es irgendwie an eine Brust an und dann läuft das und hast dein Essen immer dabei. Super praktisch. Denken Leute so, die keine Kinder haben. Und wenn man dann dabei ist und sich, jetzt rede ich über wunde Brustwarzen und Milchstau, sich mit solchen Dingen dann plötzlich auseinandersetzen muss, dann weißt du, die Realität klafft da auseinander. Und dass Frauen daran verzweifeln, also habe ich jetzt nicht unbedingt selber mitbekommen, aber dann doch über den, klar, man ist dann in dieser Babybubble so ein bisschen drin und kriegt viele verschiedene Kontakte mit. Und gerade auch, wenn du mit dem Anspruch da reingehst, stillen ist das Beste für mein Kind, ich will das Beste für mein Kind, es muss laufen, ja, dann läuft es irgendwie nicht. Ne? Dann macht man sich selber auch noch Vorwürfe als Mutter, weil man sowieso hormonell in einer angespannten Situation und schlafdefizitär in einer angespannten Situation und generell in einer angespannten Situation ist. Und dann diese angeblich so banalen Dinge funktionieren da nicht. Das reißt, kann ich psychisch, glaube ich, extrem runterreißen.
Ja, ja. Kann ich ein Lied von singen, also intuitives Stillen, ich mache hier meine Anführungszeichen, nope, just no, intuitiv kann man da mal ganz schnell rausnehmen. Also man denkt es vielleicht, es war bei uns, es war für mich das Schmerzhafteste überhaupt in meinem Leben. Also dieses ganze Thema, ich war von Milchstaus, ich war von Brustentzündungen geplagt, es kam dieses ganze Hormonchaos dazu. Also Schulterklopfer mal für mich selbst und für alle anderen Mamas da draußen, die das irgendwie über diese Phase hinaus durchziehen. Und auch no offense an alle anderen, die gar nicht stillen wollen, nicht stillen können und so weiter. Wie gesagt, wir bewerten hier nicht im Mama Talk Podcast.
Ja.
Und dann kam on top noch dieses ganze Thema Schlafmangel dazu. Also wir waren ehrlich gesagt in den ersten 4 bis 5 Monaten mit einem guten Schläfer gesegnet. Ich erinnere mich aber auch noch an die ersten Nächte, wo ich dafür gesorgt habe, dass ich mit großen Augen daneben lag und gar nicht fassen konnte, dass dieses kleine Wunder da plötzlich neben uns liegt. Ich bin dann einfach wach geblieben. Aber ja, hier, Butter bei die Fische.
Dir kam gerade eine Idee, oder?
Ja, ich würde so gerne wissen, weil jetzt mit 1,5 ist es schlimmer denn je, kann man fast schon sagen.
Irgendwann schlafen sie durch oder auch nicht. Manche Erwachsene schlafen ja auch nicht durch, aber nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mit ab 2 Jahren noch ein Thema war. Das ist aber jetzt nur bei uns halt so gewesen. Es gibt sicherlich auch andere Geschichten.
Die Uhr tickt.
Durchhalten.
Also ich kann es mir nicht vorstellen bei uns in einem halben Jahr.
Durchhalten. Aber irgendwann, und das ist ja auch das Ding, und das ist ja auch ein Thema, was ich jetzt auch begleitet habe, weil ich ja ein bisschen erfahrener bin, irgendwann switcht das. Dein Kind ist 1,5, das ist kein Baby mehr. Das ist ein Kleinkind. Und das bedeutet, es versteht auch mehr. Und es kann auch dann ein bisschen mehr Impulskontrolle entwickeln und es kann ein bisschen mehr reflektieren, ist vielleicht das falsche Wort. Es versteht einfach mehr. Ne?
Ja.
Und irgendwann musst du den, glaube ich, den Absprung schaffen zwischen bedürfnisorientiert, ne? ich lasse das Kind auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise das Baby irgendwas vermissen, aber das Baby entwickelt sich weiter und irgendwann braucht auch das Kleinkind dann Grenzen. Aber niemand sagt dir, okay, es ist jetzt der 23. Mai, heute ist es soweit, ab heute setze ich Grenzen. Das ist so ein fließender Übergang, wo du selber auch, Stichwort Stilldemenz dann wieder, vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommst, dass sich da irgendwas geändert hat und plötzlich deine Möglichkeiten anders werden. Ne? Und ich glaube, dann kannst du ein bisschen auf die Situation, dann reagierst du nicht nur, dann kannst du auch wieder zum Akteur werden. Dann greifst du ein bisschen die Erziehung und nicht nur die Versorgung.
Ja.
Auch beim Schlafen.
Ja, da hast du ganz schöne Stichworte mir gegeben, weil wenn ich so zurückdenke, unser heiliger Gral waren sogenannte Schlafbedarfstabellen.
Oh,
ich weiß nicht,
das klingt aber spannend.
Ob das noch was sagt oder ob es das damals bei dir schon gab. Aber daran haben wir uns immer festgehalten. Also ich würde sagen, beim Thema Schlafen ist es auch weiterhin extrem wichtig, dass man einen Rhythmus hat und so weiter. Ich habe da auch einige Schlaffolgen zu gemacht, wer da irgendwie mal reingucken will. Habe im Verlauf der Zeit aber auch meine Meinung zu Themen geändert, wie auch bezüglich dieser Schlafbedarfstabellen, wo gesagt wurde, dass mit 6 Monaten Kinder fähig sind, durchzuschlafen. Nein. War leider nicht so.
Naja, aber es ist ja keine Tabelle, es ist ja immer eine Kurve. Ne? Und die Punkte sind mal über der Kurve und mal weit unter der
ja.
Kurve. Und da ist die Normalkurve.
Ja, und die Normalkurve war da auch so angegeben mit 6 Monaten, wobei ich mittlerweile weiß, dass es extrem von der Gehirnreife des Kindes abhängt.
Na, guck.
Hier eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar geht's um ein Spielzeug, das wir auch zu Hause haben. Das Babystapelpuzzle Vogelnest aus der Ravensburger Baby- und Kleinkindreihe Play Plus. Und das brauchen wir auch fast jeden Tag bei uns zu Hause. Dieses Vogelnest-Babypuzzle, das ist ein süßer, eiförmiger Rasselvogel, der in so eine Art Eierbecher passt. Noch 3 runde Förmchen dazu und ein Aufbewahrungstuch. Die Silikonteile sind alle hübsch und weich und können aufeinander gestapelt und ineinander gesteckt werden. Das mit dem Stapeln und Sortieren, das wird für meinen 1,5-Jährigen jetzt erst so langsam interessant. Vorher war es eher reinbeißen, durch die Gegend werfen, oh yes, und mit in die Badewanne nehmen. Aber wirklich unverzichtbar geworden ist für uns dieser Eierbecher. Wenn ich mir nämlich morgens meine Milch aufschäume für meinen unverzichtbaren Kaffee, kriegt der Kleine auch ein bisschen was da rein. Und er ist dann immer richtig stolz und fühlt sich auch total wichtig. Ist zwar eine kleine Sauerei, aber die Vogelnestteile sind ja spülmaschinenfest. Also von mir eine ganz klare Kauf- oder Ostergeschenk-Empfehlung für das Babystapelpuzzle Vogelnest und sowieso für die ganze Ravensburger Play-Plus-Reihe mit Baby- und Kleinkindspielsachen und auch Büchern. Die durfte ich nämlich mal mit einer Freundin testen und da war auch der Entwicklungspsychologe Professor Gerd Westermann im Mama-Talk zu Gast. Das war die Episode Kinder spielen fördern aus November. Hört da auch gerne mal rein.
Aber ich wollte auf jeden Fall auch auf einen Punkt hinaus, den du angesprochen hast, weil mein Kleiner jetzt ja 1,5 ist und wirklich alles versteht. Wir haben Abstillbücher zu Hause, was er jetzt zum ersten Mal endlich mit mir angucken wollte. Davor hat er geweint, wenn ich dieses Buch dazugeholt habe, weil er wusste, okay, hier blüht mir nichts Schönes.
Schlauer Junge.
Ja, und Trotzdem ist es wirklich wichtig zu erkennen, hey, ist hier eine Gewohnheit jetzt noch im Gange? Ist das eine Schlafassoziation vielleicht? Und wo bin ich jetzt wirklich gefragt, als Mama auch meine eigenen Bedürfnisse vielleicht mal im Blick zu haben? Das ist ja auch bedürfnisorientiert. Und wie du es vielleicht auch schon gesagt hast, ist jetzt Zeit, da auch eine Grenze in irgendeiner Form zu setzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Stillen und das Schlafbedürfnis und das Sättigungsgefühl und also wenn du die Beikost dann massiver einführst oder dann so ein quasi Abendessen hast, dass es vielleicht auch länger vorhält und das Bedürfnis dann nicht so ausgeprägt ist, nachts auch nach Mama zu schreien und nach dem, was an Mama so dran ist.
Ja, aber nach Mama schreien ist ein schöner weiterer Stichpunkt, denn man sagt ja auch, hey, schön, dass sie eigentlich ihre eigene kleine Persönlichkeit zeigen. Nachts ist es bei uns nämlich sehr ausgeprägt, wenn ich dann mal versucht habe, die Brust zu ersetzen durch Kuscheln und Co., waren direkt Wutanfälle am Start.
Oh ja, Wutanfälle.
Ein riesiges Thema bei uns.
Im Englischen heißt das, glaube ich, Terrible Two, so ab zwei, ne?
Ja, wer hat das bitte Terrible Two genannt? Wie gesagt, wir sind seit Lebensmonat 10 mit am Start. Dort fing es auch an mit teilweise Kopf irgendwo anhauen, was mir teilweise auch echt Sorgen bereitet hat.
Oha.
Ja. Und jetzt ist es eher so dramatisch in Zeitlupe sich auf den Boden fallen lassen und in den Sand beißen auf dem Boden, wo man echt sich als Eltern teilweise das Lachen verkneifen muss. Aber es ist so ernst in der kleinen Welt dieser Toddler.
Ich schätze dich immer hart so ein, dass dein Selbstanspruch da war, immer cool zu bleiben, liebevoll, verständnisvoll für die Situation.
Natürlich.
Wie sehr gelingt dir das denn?
Also ich muss sagen, das ist bei uns relativ gut aufgeteilt. Ich bin so schnell nachts an meiner Grenze. Ich finde auch, was nachts passiert, was nachts gesagt wird, das bleibt in der Nacht. Das
wie in Las Vegas.
Ja, genau, so ungefähr. Weil wirklich, wenn ich schon mit Durchschlafstillen, sage ich schon, ja, kann man so nennen, die ganze Zeit Dauerstillen, alles versucht habe und der Kleine schläft trotzdem nicht und kriegt einen Wutanfall mitten in der Nacht, ey, dann passiert es mir auch, dass ich sage so, Felix, erkennt schon den Satz, ich kann nicht mehr, ist mein Ausruf dafür, ich bin komplett am Limit, du nimmst jetzt. Das nachts ist nicht irgendwie...
Schlau. Und sich aus der Situation rausziehen.
Genau, das habe ich bislang zum Glück geschafft, dass ich das nicht selber noch einen Wutanfall irgendwie kriege, aber ich kann für nichts garantieren. Also es wird immer intensiver natürlich, je älter das Kind wird.
Hast du dein Kind schon mal angeschrien aus einem Impuls heraus?
Nein.
Ja.
Aber ich kann es verstehen, weil was ich dann mache aktuell ist eher so die Zähne zusammenbeißen und ich habe auf jeden Fall auch schon mal gegen die Wand gehauen, was mein Kind trotzdem auch mitbekommen hat oder in die Matratze oder so, was ja auch schon... Die Kinder sind so sensibel, die kriegen das alles mit und er hat trotzdem dann angefangen zu weinen, auch wenn ich jetzt natürlich nicht ihn direkt angeschrien habe oder so, sind das Momente, wo ich nicht stolz drauf bin. Ne?
Aber ja, klar, das kenne ich auch noch. Also ich habe das rationalisiert dann letztlich. Also ich kann es an einer Hand abzählen, ne? Aber es gab gewisse Gelegenheiten, aber da war ich so gefühlt aus dieser... Das Kind kann nichts dafür, Phase so raus. Es ist halt, wie es ist. Es hat seine Bedürfnisse und auf die muss man eingehen. Sondern das will jetzt irgendwas. Ne? Das will in irgendeiner Art und Weise, probiert es was aus. Und jetzt hat es gerade eine Grenze überschritten, die darf es nicht überschreiben. Und das muss es auch wissen, dass es diese Grenze nicht überschreiben darf. Und da bin ich war zwar ehrlich sauer, ich hätte da aber nicht laut werden müssen. Ich habe es aber dann doch noch eben reflektiert, die Schleife konnte ich noch drehen und bewusst dann zugelassen, weil ich gesagt habe, nee, okay, jetzt ist es angemessen. Du sagst, nein, das bei aller Liebe, und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage, das geht jetzt nicht. Und jetzt setze ich dir eine Grenze, du erschreckst, ich erschrecke mich nachher, es tut mir nachher wahrscheinlich auch unendlich leid, aber in der Rückschau würde ich sagen, es ist vertretbar. Es ist wahrscheinlich nicht der goldene Weg, aber trotzdem unterm Strich vielleicht auch nicht komplett falsch.
Ja, also danke schon mal für den Vorausblick. Also es wird mir hundertprozentig auch selbst noch passieren. Und dadurch, dass ich ja immer so eine kleine Kontrolletti bin und mir da dann eher die Dinge schon mal im Voraus anlese, habe ich ja diese Erwartungshaltung, dass wenn es mir passiert, ich auf jeden Fall dann danach auch in die Kommunikation mit meinem Kind gehen will.
Ja.
Und ich persönlich es jetzt schon total wichtig finde, dass man dem Kind erklärt, was war da mit Mama los.
Hundertprozentig.
Wie du halt sagst, ne, ich bin auch nicht perfekt, ich bin ein Mensch, du schreist auch, wenn du wütend bist, jetzt ist mir das auch passiert, ist nicht die beste Lösung, aber dass man sich auf jeden Fall mit dem Kind hinsetzt und sich vielleicht sogar auch entschuldigt. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Kommunikation und ich bin zum Beispiel gut im Entschuldigen, auch bei Felix, eher nicht so. auch wenn er gerade nicht da ist und sich nicht rechtfertigen kann.
Stichwort Kommunikation und sich dann auch zu entschuldigen, tat mir auch leid, darf er auch wissen. Er darf aber auch wissen, warum das so passiert ist. Und so kann man dann gemeinsam dann auch dran wachsen.
Ja, eben. Also mir kommen da so Gedanken in den Kopf, wie zum Beispiel meine eigene Erziehung war, also durch meine Eltern. Es gab da auch Momente, wo ich aufs Zimmer geschickt wurde. Ich weiß nicht, wie du persönlich jetzt dazu stehst, aber ich kann nur sagen, das hat damals nicht dazu beigetragen, dass wir in der Bindung miteinander geblieben sind. Und das versuche ich auf jeden Fall auch zu reflektieren. Egal wie sauer man in dem Sinne aufeinander ist, es ist wichtig, dass diese Kommunikation einfach im Vordergrund steht. Und ich glaube, dafür gibt es kein Alter, wo die Kinder zu klein sind oder wo man zu früh dran ist, da anzusetzen. Denn wenn mich eins gelehrt hat, meine Elternschaft hat mich gelehrt, selbst mit meinen eigenen Triggern umzugehen. Mhm. Und da gibt es definitiv einige.
Zum Beispiel?
Ich kann nur sagen, in der Paarbeziehung, weil das, finde ich, ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ich habe gar nicht so viele Trigger in Bezug auf mein Kind. Ich habe eher die Trigger in Bezug auf Paarbeziehung mit Felix, der jetzt leider gerade nicht da ist.
Dass wir unsere, erzählst du mir eine Spur zu häufig, Entschuldigung.
Dass wir unsere Streitgespräche nicht vor dem Kind ausführen, oder?
Jein, also eigentlich nicht. Sollte man das wahrscheinlich nicht tun. Auf der anderen Seite sollte man es auch nicht komplett davon abschließen, dass es so etwas gibt.
Ja.
Aber wichtiger finde ich es, als Team zu agieren. Selbst wenn man sich nicht einig ist, tatsächlich aber dann doch vor dem Kind selber als Front, oh Gott, schlimmes Wort an der Stelle, aber als einiges
ich weiß,
Team
was
dann
du meinst.
Aufzutreten.
Weil Felix und ich zum Beispiel kommen aus zwei verschiedenen Welten. Seine Eltern haben sich nie vor ihm gestritten und ich bin das Scheidungskind, wo ein Rosenkrieg in dem Sinne auch ausgebrochen ist. Und da treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Einer hat gar nicht gelernt zu streiten. Ich kann sehr gut sehr viel streiten in dem Sinne. Und das ist auch so ein Punkt, was wir immer wieder reflektieren. Wie wollen wir das vor unserem Kind ausführen?
Ja.
Genau. Und da resultieren dann teilweise auch so Schutzmechanismen raus. Wollen wir unser Kind verwöhnen? Kann man ein Kind zu sehr verwöhnen überhaupt? Was sagst du dazu?
Ja.
Ja, kann man?
Ein Baby vielleicht nicht, aber ein Kind kannst du definitiv zu sehr verwöhnen. Also da unterscheide ich, das habe ich vorher schon mal erwähnt, unterscheide ich hart. Ne? Also ein Baby hat Bedürfnisse und diese Bedürfnisse wollen befriedigt werden. Ein Kind hat auch Bedürfnisse, aber diese Bedürfnisse komplett zu befriedigen wäre, damit erziehst du, glaube ich, keinen Menschen, der gut klarkommt.
Hast du ein Praxisbeispiel für uns?
PS5.
Okay.
Ist von dir noch weit weg. Ne? Aber in irgendeiner Art und Weise Sachen, materielle Sachen dann irgendwann auch oder Markenklamotten, die fliegen einem nicht zu. Die kosten Geld und das Kind darf dann irgendwann auch wissen, dass auch dieses Geld nicht auf den Bäumen wächst, sondern in irgendeiner Art und Weise verdient werden will, dass das auch etwas mit Arbeit zu tun hat, dass das auch etwas mit Leistung tatsächlich auch zu tun hat und dass die Welt nicht so funktioniert, dass es nur für dich da ist, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Phase, wo man versucht, dem Kind diese Erkenntnis vorzuenthalten, über die Maßen ausgedehnt ist zurzeit.
Ah ja, ich habe mich schon gefragt, ob du darauf zu sprechen kommst. Ich hatte es ja angesprochen, dass ich total Fan bin von bindungsorientierter, bedürfnisorientierter Erziehung. Und ich habe da einfach im Kopf, also ich hatte auch schon zahlreiche solcher Momente, man ist im Supermarkt, Kind schmeißt sich auf den Boden und dann stehen da die älteren Generationen einfach nur kopfschüttelnd, augenrollend, naserümpfend und denken sich, also ich sehe einfach in deren Gesichter geschrieben, oh Gott, die verwöhnt ihr Kind so sehr, weil ich dann eben nicht die Mutter bin, die vielleicht sogar mit einem Klaps oder ähnliches reagiert oder das Kind anschreit. Also andersrum beobachte ich auch heutzutage noch solche Situationen, dass andere Eltern mit ihren Kindern so umgehen, wo ich mich halt vehement gegen ausspreche. Aber ich hasse es auch in diesem Moment zu stecken in meiner eigenen Haut, wo ich diesen Blicken von anderen ausgesetzt bin.
Ja, da bist du ja schon wieder in das, was dich beschäftigt, in der Autonomiephase gerade so drin. Ne? Das,
total.
Da habe ich auch noch eine Anekdote, Stichwort Autotür. Warum auch immer. Eine Zeit lang war ich nicht befugt, quasi die Autotür zu öffnen oder zu schließen bei einem Kind, weil das verlässlich einen Wutanfall nach sich gezogen hat. Das Kind hat das für sich entdeckt und wollte das machen. Er war dafür zuständig, die verflixte Autotür zu öffnen. Okay, das ist im Alltag manchmal vielleicht ein bisschen unpraktisch, man hat es ja häufig eilig und so weiter, aber das ist auch etwas, wo ich gesagt habe, okay, sehe ich, da kann ich dir entgegenkommen, das bricht mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, es dauert vielleicht eine Minute länger, Aber da muss ich jetzt nicht erzieherisch in irgendeiner Art und Weise tätig werden und zu sagen, das hast du nicht zu entscheiden, es geht hier ums Prinzip. Ja, mach doch die olle Autotür auf und auch wieder zu. Kein Problem. Da hat er sich so ein kleines Stück Freiheit oder Freiraum dann erobert.
Autonomiephase, die ja ungefähr bis zum zweiten, dritten Geburtstag auf jeden Fall in dieser extremeren Form geht. Man kann da auf jeden Fall auch noch unterscheiden, dass beim fünften Geburtstag setzt auch wohl noch mal eine andere Phase ein. Dann gibt es in der Adoleszenzphase auch noch mal eine gewisse Autonomiephase. Es sind alles Dinge, die ich mir schon angelesen habe. Und was ich so wertvoll daran finde, dass man auch in Bezug auf die eigenen Kapazitäten schaut, wo kann ich meinem Kind altersgerecht, kindgerecht Freiräume erschaffen. Genau wie du gerade gesagt hast, da bricht mir kein Zacken aus der Krone, dass das Kind einfach diese Autotür zumachen kann, oder?
Ja.
Und das finde ich so schön daran. Und auch bei uns zu Hause, es gibt auf jeden Fall Regeln, vor allem die überlebenswichtigen Regeln, die natürlich niemals angekratzt werden können, wie beim Autofahren muss halt angeschnallt werden. Da gab es auch schon Wutanfälle.
Ja, das ist nicht verhandelbar.
Das ist nicht verhandelbar,
ja,
genau.
Und das sind dann Sachen, die passieren dann auch eben automatisch, dass dann halt Grenzen gesetzt werden.
Also unser Kind wirft ab Tag 1, alle sagen immer schon, oh, das wird bestimmt mal ein Handballer, das wird bestimmt mal ein Basketballer. Und wir sind immer so den ganzen Tag, Entschuldigung, dass wieder ein Glas kaputt gegangen ist, Entschuldigung, weil er nicht unterscheiden kann, das ist ein Ball, den man werfen darf und das ist ein Bauklotz oder ein Teller Nudeln. Also das ist wirklich etwas, was mich auch schon an die Grenze bringt.
Wäre vielleicht ein gutes Übungsfeld, da vielleicht doch mal zu gucken, ob da dem Kind vielleicht dann doch die Grenzen gesetzt werden
sollen. Machen wir,
machen wir.
Und das bringt mich zu einem richtig wichtigen Punkt. Es ist so charakterabhängig und das ist auch das, was ich ganz schwierig finde in diesem Bereich von Mom-Shaming, was ich auch schon so ein bisschen ja angeteasert hatte, wenn einem im Supermarkt eben diese Blicke erreichen und Co. Menschen können einfach nicht nachvollziehen, die noch keine Kinder haben. Es ist charakterabhängig. Und da gehen halt einfach wieder Erwartungshaltung und Realität komplett auseinander. Das ist es übrigens auch bei Felix und mir bezüglich Elternzeit sehr auseinandergegangen. Ich hatte da ja auch einen sehr feministischen Ansatz zu. Ich hätte am liebsten 7 Monate aufgeteilt. Tja, jetzt habe ich nur noch ein müdes Lächeln dafür übrig. Beim nächsten Mal, also irgendwann soll es wahrscheinlich ein zweites Kind geben, aber das ist erstmal in weite Ferne gerutscht, weil wir erstmal klarkommen wollen wieder mit Kind 1. Und ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal einfach 1,5 Jahre Elternzeit nehmen und nicht nur 12 Monate, wie ich es jetzt in der Vergangenheit getan habe und schon dachte, oh mein Gott, ich bin mir selbst so untreu und meinen eigenen Werten gegenüber. Aber ich war halt nicht darauf eingestellt, wie sehr ich dann doch als Mutter mehr in diese Rolle der Versorgung gerutscht bin. Wir haben es wirklich versucht, dass wir Dinge gleich aufteilen, dass wir die Nächte uns versuchen zu teilen, aber es ging einfach nicht, weil unser kleiner Sohn zum Beispiel das Fläschchen abgelehnt hat und dann war einfach nur Stillen und damit auch die allererste primäre Bezugsperson in Form der Mama anwesend. Und das hat mich zermürbt, muss ich sagen.
Ja, okay. Aber hat es vielleicht auch an deiner Stelle dann irgendwie was mit loslassen können zu tun, so nach dem Motto, ach, das macht besser mal die Mama?
Ich würde behaupten, nein. Ich habe auch eine Fremdelphase, dass ich das Zimmer nicht verlassen konnte, ohne dass irgendwie Geschrei war, bevor ich Mutter wurde. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da auch in manchen Bereichen gejudged. Eine Entschuldigung geht raus an alle Mütter, weil ich mittlerweile weiß, es ist nicht so einfach, wie es von außen erscheint.
Schließe ich mich vorbehaltlos an. Die Erfahrung haben wir auch gemacht als Eltern. Menschen, die keine Kinder haben oder auch wo das schon so lange her ist, die es eigentlich besser wissen müssen, aber so wie ich dann wahrscheinlich dann auch erfolgreich dann verdrängt haben, die haben dann plötzlich Vorstellungen davon, wie das laufen soll und auch normative Vorstellungen, wo du denkst, okay, geh mal ein paar Tage in meine Schuhe, dann reden wir nochmal wieder. Aber von außen her ist das auch alles plausibel. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich war ja selber zum Teil dann auch so ein bisschen drauf. Aber genau, dieses Judgen.
Stichwort ungefragte Ratschläge. Ich sag nur, bei vielen ist es dann ja oft die Schwiegermutter. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Stereotyp, aber ich bin ja beim Mama Talk Podcast auch auf Instagram vertreten. Ich habe auch einen eigenen Instagram-Account, @holisticbirthdog, als ärztliche Person. Und da erreichen mich so viele Nachrichten, wenn ich da so mal ein bisschen was teile aus meinem Alltag. Ja. Und ich habe auch selbst schon so viele Dinge zu hören bekommen. Und ja, Leute, ey, es hilft leider niemandem. Und nur weil man vor, ich weiß nicht, 50 Jahren ein oder zwei Kinder großgezogen hat und damals vielleicht noch nicht mal so gut vernetzt war, was Digitalisierung, Bücher und Co. angeht, ist man noch lange keine Expertin und darf sich gerne mit ungefragten Ratschlägen ein bisschen zurückhalten.
Ja, die Dimension, dass sich die Gesellschaft in der Zwischenzeit auch sehr geändert hat, auch was die Rolle auch im Arbeitsmarkt der Frau und so weiter angeht, wird dann häufig mal ausgeklammert bei solchen Bewertungen.
Eben, genau.
Gehört wohl dazu.
Ja. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch mal erwähnen will, wo wir jetzt schon bei ungefragten Ratschlägen sind und vielleicht auch der sehr, sehr hohen Erwartungshaltung an die Mutter. Der sogenannte Mutterinstinkt ist ein Mythos. Hier kann ich vielleicht auch mal auf eine andere Folge verweisen. Es gibt da nämlich auch ein mega, mega gutes Buch zu von Annika Rösler. Die hatten wir tatsächlich auch in einer Folge als Interviewgästin. Und ich kann nur sagen, der Mutterinstinkt, der ist sozialisiert, der ist anerzogen. Wenn wir viel Zeit mit dem Kind verbringen, dann ja, entwickeln wir vielleicht gewisse Prägungen, Sozialisierungen, wie wir mit dem Kind umgehen. Das kann aber genauso gut der Vater. Und deswegen ist das auch etwas, was wir gerne streichen können aus unserem Wortschatz.
Ich habe die Erfahrung gemacht, also dass ich diese Vaterrolle sehr schnell angenommen habe, einen Menschen zu versorgen, dass ich mich um seine Hinterlassenschaften kümmere, die aus irgendwelchen Körperöffnungen rauskommen. Und das ist noch im Kreissaal, wo du dieses, wie heißt das nochmal, dieses derartige Zeug, was zuerst da rauskommt, wenn der Darm anfängt. So.
Meconium, ja.
So wird es wohl sein, das Meconium. So, und dann stehst du da plötzlich, eine Schwester zeigt dir, wie man das macht und für dich ist das ja komplett irrelevant, dass du da plötzlich solche Sachen machst, von denen du denkst, das könnte ich nicht. Oder eine andere Geschichte, dass nachdem ein Kind mal, weiß nicht, 7 bis 10 Tage einfach nichts in die Windel reingemacht hat und dass du dich dann plötzlich darüber freust, dass da so eine Explosion auf dem Wickeltisch dann ist, wo du froh bist, dass der an den Seiten hochgebaucht ist, damit da kein Wasserfall oder anderer Fall da entsteht. Irre. Hätte ich mir vorher nie träumen lassen. Und für mich unterm Strich kriegt man da so viel andere Erfahrungen. Also ich bereue es auf gar keinen Fall, kann aber die andere Meinung. Ich will keine Kinder. Kann ich viel besser akzeptieren, weil du plötzlich diese Fremdbestimmtheit hast. Aber dafür kriegt man andere Dinge, die du sonst nicht gehabt hättest. Das bringt dich einfach in Touch mit der aktuellen Welt. Was auch Leute, die kinderlos geblieben sind, so nicht haben. Ich habe einen Kumpel, der ist jetzt seit kurzem Vater, aber der hat sonst keinen Kontakt mit Jugendlichen. Den habe ich erstmal erklärt, was eine Vape ist. Der wusste das Konzept der Vape, ist komplett an ihm vorbeigegangen. Wie geht das?
Okay, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, bis mein Kleiner damit in Kontakt kommt. Okay, sehr schön. Ich glaube, das wäre auch abschließend einfach ja unser Tipp vielleicht an euch da draußen, die noch keine Eltern sind, es aber werden wollen, die auch mittendrin in dieser anstrengenden Phase sind. Solange man es vielleicht ein bisschen schafft, sich von der eigenen Erwartungshaltung und auch von denen von außen loszumachen. Ich finde, seitdem ich es schaffe, mehr auch von meiner eigenen Erwartungshaltung meiner Rolle gegenüber als Mutter, aber auch meinem Partner gegenüber loszulassen. Und ja, es hört sich so platt gesagt an, jede Phase neu zu nehmen, jeden Tag neu zu nehmen. Da komme ich auch immer mehr dahin, dass mir Mutterschaft Spaß macht. Also es ist super anstrengend. Ich sage immer, es ist das Anstrengendste auf der Welt, aber auch das Wunderschönste auf der Welt zugleich. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst.
Ach, komplett. Es wird halt nicht langweilig. Ne? Das heißt nicht, dass es immer Spaß macht, aber es wird garantiert nie langweilig. Und es hält dich irgendwie im Kopf dann auch so ein bisschen frisch.
Ja, total. Tja, vielen Dank, Sascha, dass du heute hier so spontan eingesprungen bist. Danke, dass
mich,
ihr hier
dass
dabei
ich hier sein
wart. Ja, auch, dass ihr zugehört habt. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr dürft gerne bei Spotify und Co. eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Interagiert gerne mit uns. Wir sind immer erfreut darüber, wenn ihr Nachrichten schreibt, wenn ihr Themenvorschläge gibt. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut hier beim Mama Talk Podcast.
Vielen herzlichen Dank euch beiden.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.